Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Rotkäppchen muss sich im Wald tatsächlich wieder mehr fürchten. Der Wolf ist wieder da. Und wie? Die Zahlen sind im Vergleich zum letzten Jahr hochgegangen. Wir haben das am Wochenende gehört. Was bedeutet das für die Umwelt und was bedeutet das für die Bauern? Die Bundesrepublik, die schließt sich wieder ein. Der Berliner Flughafen BER, der öffnet oder besser hat geöffnet. Die Anwohner klagen über schlechten Lärmschutz. Auch dazu berichten wir gleich. Wir werden Ihnen jetzt zu Beginn der Sendung aber erstmal helfen, im neuen Lockdown den Überblick zu behalten über Ihre Verbraucherrechte. Wir müssen auf vieles, was ein guter Ausgleich war, nämlich jetzt verzichten. Sport im Verein oder im Yogastudio. Auch Passivsport ist erstmal wieder passé. Da nutzt die schönste Dauerkarte im Stadion nichts. Selbst innerhalb Deutschlands sollen wir bitte nicht mehr reisen zum Privatvergnügen. Und Theater, Konzerte, Museen, alles dicht, Sie haben es jetzt oft gehört. Die meisten Künstler trifft das härter als jeden Einzelnen von uns. Und trotzdem wollen wir noch mal gerne wissen, was dürfen wir noch und was werden wir als Konzertgänger, Sporttreibende oder Reisende, wie werden wir entschädigt, wenn wir nicht hin dürfen? Manfred Götzke.
Grundsätzlich gilt im Teil-Lockdown-Monat November, egal ob Theater, Museum oder Fitnessstudio, wenn das Angebot nicht in Anspruch genommen werden kann, wird der Verbraucher entschädigt. Allerdings steckt der Teufel da im Detail.
Abo im Fitnessstudio.
Deutschlandweit sind die Fitnessstudios im November dicht. Mitglieder müssen während der Schließungszeit keine Beiträge zahlen. Ist der Beitrag aber zum Beispiel bei einem Jahresabo schon bezahlt, gibt es einen Erstattungsanspruch. Allerdings heißt das nicht automatisch Geld zurück, sagt Robert Bartel von der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Da kommt es jetzt also darauf an, wann habe ich tatsächlich den Vertrag abgeschlossen. Wenn ich nach März einen neuen Vertrag abgeschlossen habe, dann sollte ich eigentlich den Betrag erstattet bekommen. Wenn das schon ein älterer Vertrag ist, dann greift auch diese Regelung, dann kann im Grunde der Fitnessstudioanbieter einen Gutschein ausgeben.
Konkret gilt bei der Gutscheinregelung der Stichtag 8. März.
Da hat man den Stichtag gewählt, um wirklich zu entlasten und gesagt, okay, das konnte der Anbieter ja nicht wirklich ahnen, dass da Corona kommt. Jetzt im Grunde hat man gesagt, okay, wir haben schon die Pandemie, er muss sich darauf einstellen, deswegen gibt es dann nicht nochmal eine neue Lösung.
Mitgliedsbeitrag im Verein.
Wer sich mit Handball, Fußball oder Tennis im Verein fit hält, hat momentan auch schlechte Karten. Denn auch Amateursport im Verein ist im November untersagt. Anders als beim Studio-Abo gibt es bei Mitgliedsbeiträgen für Sport oder auch sonstige Vereine keinen Anspruch auf Erstattung.
Da ich im Grunde keine konkrete Leistung bezahle, sondern da ist es wirklich so, dass ich im Grunde den Beitrag als solchen, also um Mitglied zu sein, bezahle. Und da habe ich keinen Rückerstattungsanspruch.
Beim Vereinssport gibt es übrigens ein paar regionale Ausnahmen für Kinder. In Berlin zum Beispiel ist gemeinsamer Sport für Kinder bis 12 Jahren möglich, allerdings nur mit maximal 10 Personen.
Online statt Präsenzkurs.
Zwar bleiben Schulen und Kitas auch im November geöffnet, anders sieht es bei Musikschulen, Volkshochschulen oder etwa Privatanbietern von Sprach- oder Yogakursen aus. Manche Länder wie etwa Berlin oder Schleswig-Holstein halten Musik- und Jugendkunstschulen offen, andere nicht. Eine Alternative kann dann natürlich der Musik-, Sprach- oder Yogakurs in digitaler Form sein. Akzeptieren muss ich die digitale Lösung als Ersatz jedoch nicht.
Weil es tatsächlich ja auch eine andere Leistung ist, das ist dann im Grunde Ihnen vorbehalten, da wirklich eine Lösung herbeizuführen.
Findet die sich nicht, muss der Beitrag erstattet werden. Wieder gilt, je nachdem wann der Vertrag abgeschlossen wurde, per Gutschein oder Bargeld.
Tickets fürs Theater, Museum oder Konzert.
Auch die Kultur findet im November, wenn überhaupt, nur digital statt. Wird die jeweilige Veranstaltung, für die man längst Tickets gekauft hat, komplett abgesagt, müssen die erstattet werden. Auch hier gilt wieder, für Tickets, die nach dem 8.3. gekauft wurden, gibt es Geld zurück. Für vorher erworbene gilt die Gutscheinlösung. Wird die Veranstaltung verschoben und nicht gecancelt, muss man das nicht hinnehmen. Die Karte kann zurückgegeben werden, es gibt Geld zurück oder einen Gutschein.
Bundesliga.
Lockdown hin oder her, der Profifußball läuft weiter, aber im November ausschließlich in der Geisterspielversion. Wer eine Dauerkarte besitzt, kann den anteiligen Preis für das Spiel zurückfordern. Bei einzelnen Tickets gilt das gleiche wie bei Tickets für den Kulturbereich, Geld zurück oder Gutschein.
Reisen im Inland.
Egal ob Herbsturlaub an der Ostsee oder Wochenendtrip nach Dresden, touristische Reisen im Inland sind im November verboten. Wer eine entsprechende Pauschalreise gebucht hat, der bekommt sein Geld zurück. Das gleiche gilt für verhinderte Urlauber, die ihre Hotelübernachtung selbst gebucht haben.
Und es gibt noch eine Neuerung. Eltern, die wegen der Quarantäne ihrer Kinder nicht zur Arbeit kommen, die sollen ihr Gehalt erstattet bekommen. Der Wolf ist zurück in Deutschland. Vor 20 Jahren war das noch eine Sensation. Da tauchte das erste Rudel in der Oberlausitz auf. Ein Wolfspaar aus Polen mit kleinen Welpen. Inzwischen ist es nicht mehr nur eine kleine Wolfsfamilie, sondern es sind 128 Wolfsrudel in Deutschland und dazu noch ein paar Einzelwölfe. Das Bundesamt für Naturschutz, das hat nachgezählt und meldet, es gibt deutlich mehr Wölfe als noch vor einem Jahr. Überall, auch übrigens außer im Saarland. Das freut Naturfreunde und ärgert Bauern. Alle, deren Tiere weiden, ob Ziegen oder Schafe, die müssen vor den Wölfen mit elektrischen Netzen schützen und auch dafür sorgen, dass sich die Tiere nicht darunter durchgraben. Alexander Budde über einen Konflikt, der wieder hochkocht.
Es wird immer über die Höhe des Zaunes gesprochen. Die ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist der Abstand zum Boden. Weil der Wolf als Kanide orientiert sich mit seiner idealerweise feuchten Nase erstmal immer nach unten. Und dort kriegt er dann in 20 cm Höhe vom Boden, vom ersten elektrischen Leiter, richtig eingewischt bei 10.000 Volt und weiß Bescheid, da gehe ich nicht mehr hin.
Peter Schütte beschreibt die Funktionsweise eines wolfsabweisenden Elektrozaunes. In Niedersachsen leitet er das NABU-Projekt Herdenschutz. Geschulte Ehrenamtliche beraten vor Ort Betriebe, die Schafe, Ziegen, Pferde und Mutterkühe weiden lassen. Die Freiwilligen helfen auch ganz praktisch beim Aufbau. Fast 100 Kilometer neue Zäune wurden zwischen Nordseedeich und Harz fest installiert.
Da, wo wir bei 50 Tierhaltungen fast 100 Weiden eingezäunt haben, mit fünfreihigen Elektrozäunen, Festzäunen, ist bisher auch nichts passiert. Im Gegenteil, wir haben Berichte von den Tierhaltern, dass Wölfe sich außerhalb der Weide bewegen. Die bleiben also wirklich nachweislich draußen.
Wer stets für eine gute Erdung sorgt und die Zäune vom Bewuchs befreien muss, hat aber auch mehr Kosten. Weil ihr Einsatz für artenreiches Grünland kaum entlohnt wird, zweifeln viele der rund 900 Berufsschäfer in Deutschland mittlerweile am wirtschaftlichen Sinn ihrer Arbeit. Auch die fast vollständige Kostenübernahme der Schutzzäune hilft nur einigen.
Was nützt mir das, wenn ich nachher als Wanderschäfer täglich meinen Zaun aufbauen muss? Dann habe ich immer noch das Problem, dass ich diese Arbeit leisten muss und diese Mehrarbeit muss dann auch mal honoriert werden. Und ein Herdenschutzhund kostet 2.500 Euro Unterhalt im Jahr. Und wo sollen denn die Schafhaltungsbetriebe, die sowieso schon nur einen Stundenlohn von 5 Euro bis 6 Euro die Stunde haben, denn dieses Geld noch hernehmen?
Erklärt Wendelin Schmücker. Der Vorsitzende des Fördervereins der deutschen Schafhaltung steht an diesem Morgen im Stall. In den Boxen ringsum kuscheln sich zwei Tage alte Lämmer blökend an ihre Mutterschafe. Schmücker geißelt das Herdenschutzprojekt als krachend gescheitert. Die Zahl der Wolfsangriffe auf Nutztiere sei in den letzten Jahren um 700% gestiegen, rechnet er vor. Rund 800 Tiere seien allein im Vorjahr vom Wolf getötet oder verletzt worden.
Wir können doch nicht ganz Niedersachsen, unsere Küstenregion, mit Wasser und dieser schönen Landschaft dort mit Zäunen entgegenwirken, nur damit wir hier noch mehr Wölfe in diesem Land haben müssen. Deutschland braucht nur eine Population von 250 Wölfen. Das ist ein guter Erhaltungszustand und damit kann sich diese Population auch ungehindert hier wohlfühlen. Und alles, was darüber hinausgeht, muss eigentlich entnommen werden.
Eine Mehrheit von CDU, SPD und Grünen hat dem Landtag bereits einen Antrag der FDP-Fraktion abgelehnt, die sogenannte Schutzjagd auf Wölfe zuzulassen. Landesumweltminister Olaf Lies drängt gleichwohl darauf, dass Bund und Länder mit der EU-Kommission klären, wo sich Wölfe bereits in einem sicheren Erhaltungszustand befinden. Denn offenbar vermehren sich die Tiere schneller als gedacht.
Als ich vor 3 Jahren Umweltminister geworden bin, hatten wir in Niedersachsen gut 10 Rudel. Inzwischen haben wir 35 Rudel. Wir haben also eine unglaubliche Geschwindigkeit, die einhergeht mit einer unglaublichen Zahl der Nutztierrisse.
Vorbeugender Herdenschutz sei wichtig, betont Lies. Wie der aussehen soll, dafür müsse noch eine Lösung gefunden werden, die den Kostenrahmen nicht sprengt, sagt SPD-Mann Lies.
Wir müssen auch endlich eine Antwort darauf finden, wohin sich die Population eigentlich entwickeln kann. Wie wir schneller dazu kommen, dass dort, wo Probleme sind, wir auch eine entsprechende Entnahme und Ausnahme generieren können. Dass wir nicht zu lange warten, bis die Akzeptanz irgendwann völlig im Keller ist. Wir brauchen so etwas wie das französische Modell. Ein sicherstellen und langsames weiteres Anwachsen der Population bis zu einem zu definierenden Wert.
In Frankreich hat die Politik zur nachhaltigen Sicherung des Wolfsbestandes eine Population von 500 Individuen bestimmt. Selbst der NABU bezeichnet die Entnahme, also den Abschuss von Wölfen, im Ausnahmefall als probates Mittel. Dann etwa, wenn Wölfe im Rudel lernen, Schutzzäune zu überwinden oder Pferde und Rinder angreifen. den Ruf mancher Schäfer nach Reservaten, Abschussquoten und wolfsfreien Zonen weist NABU-Landeschef Holger Buschmann aber entschieden zurück.
Viele Nutztierhalter glauben, naja, jetzt werden ja die Wölfe vielleicht bald abgeschossen, dann muss ich keinen Herdenschutz mehr betreiben. Aber die Tiere können 70 Kilometer laufen. Wenn ich einen abschieße, kommt der nächste nach kurzer Zeit. Das heißt, wir kommen um das Thema Herdenschutz nicht herum, egal ob wir Tiere abschießen oder nicht.
Fakt ist, der Wolf als streng geschützte Art ist gekommen, um zu bleiben. Deswegen sind sich alle Konfliktparteien einig. Wer Arten- und Herdenschutz gewährleisten will, muss Geld in die Hand nehmen.
Und das ist genau das Problem, denn der Herdenschutz entpuppt sich als teuer und auch schwierig. Der Flughafen BER ist in Betrieb seit dem Wochenende, was man halt so Betrieb nennen kann während Corona. Insofern hält es sich mit dem Lärm derzeit noch in Grenzen, aber das kann ja noch kommen. Viele Einwohner am Flughafen sagen, wir haben nicht den Schallschutz bekommen, der uns eigentlich zustehen würde, oder müssen unangemessen darum kämpfen. Was ist dran? Christoph Richter hat mit Betroffenen geredet.
Wir wohnen genau in der Mitte zwischen beiden Startbahnen. Das heißt, wenn der Lärm nicht von links kommt, dann kommt er von rechts.
Etwa 100 Anwohner haben sich am Freitagabend kurz vor der Eröffnung des BER am Dorfanger in der kleinen Gemeinde Blankenfelde-Marlow am südlichen Stadtrand von Berlin getroffen. In einer Art Mahnwache mit Kerzen in der Hand haben sie Abschied von der Stille, dem ungestörten Leben genommen, wie sie sagen.
Wenn die Tatsache alle 3 Minuten über meinen Garten fliegen, dann ist der Garten nicht mehr zu nutzen. Wir können nicht auf der Terrasse sitzen, beziehungsweise wenn man da sitzt, muss man seine Gespräche stoppen, weil man sich nicht mehr unterhalten kann.
Empört sich Michael Klink. Er wohnt seit mehr als 20 Jahren in Blankenfelde-Marlow. Allein die Corona-Pandemie werde die Menschen aktuell vor den vielen Überflügen verschonen. Die Gemeinde Blankenfelde-Marlow liegt am südlichen Berliner Stadtrand und in direkter Nähe der Start- und Landebahnen des BER und sei künftig die von Fluglärm am stärksten betroffene Kommune Deutschlands.
Wenn Sie bedenken, dass da 7 Standorte geprüft worden sind, das war der teuerste und längste, langwierigste Raumordnungsverfahren der Bundesrepublik Deutschland. 6 Standorte waren geeignet, 1 Standort war ungeeignet. Und der ist Schönefeld. Und dass die Politiker sich wirklich trauen, sozusagen, sich denn für Schönefeld zu entscheiden, das ist ein Skandal meiner Ansicht nach.
Zur Erinnerung, in einem Gutachten des Raumordnungsverfahrens des Brandenburger Umwelt- und Raumordnungsministeriums aus dem Jahr 1994 steht es schwarz auf weiß, der Standort Schönefeld sei der schlechteste, weil bei einem Dauerbetrieb, Zitat, unverhältnismäßig viele Einwohner von Fluglärm betroffen wären. Seitdem wird im Blankenfelde-Marlow viel über die Lautstärkewährung Dezibel debattiert. Die Rede ist von einem Dauerschallpegel von 60 bis 70 Dezibel, mit dem in Blankenfelde-Marlow demnächst zu rechnen ist. Das entspreche in etwa dem permanenten Rattern einer Nähmaschine oder eines Rasenmähers, erklärt BER-Anrainerin Christine Dorn.
Das klingt erstmal nicht sehr laut. Man muss sich aber vorstellen, dass ja die Pegelspitzen durch die einzelnen Flugzeuge hier, wo wir stehen, übrigens über 95 Dezibel sind.
Schon ein mittlerer Schallpegel von 60 Dezibel hat Auswirkungen auf die Gesundheit, wie etwa Bluthochdruck, nachzulesen. In einer Studie des Bundesumweltamts, kritisch werde es ab 80 Dezibel, heißt es da. Christine Dorn ist die Vorsitzende des 2000 Mitglieder großen Bürgervereins Berlin-Brandenburg, der sich für die Belange der Flughafenanwohner vieler Anrainergemeinden wie Blankenfelde-Marlow, Schulzendorf oder Eichwalde einsetzt. Dorn befürchtet Schlimmstes, einerseits, weil das Nachtflugverbot von 12:30 bis 17:30 viel zu kurz ist, Ausnahmen möglich seien, andererseits würden die BER-Ausbaupläne der Flughafengesellschaft die Lärmbelastung in naher Zukunft weiter verschärfen, so Dorn weiter. Nicht mal die Hälfte der Anwohner in den Anrainergemeinden, so der Vorwurf, hätten den nötigen Schallschutz erhalten, der ihnen eigentlich zustehen würde. Die Praxis des Umgangs der Flughäfen mit Lärmbetroffenen sei zudem europaweit höchst unterschiedlich, ergänzt Dorn.
Zum Beispiel in Amsterdam, da gibt es also einen Härtefallfonds aufgelegt von der Flughafengesellschaft. Die haben erst mal 30 Millionen Euro da reingetan und als das Geld nach 2 Jahren alle war, dann hat man eben noch mal 30 Millionen Euro hingelegt oder am Flughafen Wien. Die Leute kriegen dort Geld extra, um sich einen Wintergarten bauen zu können, weil der Garten dann eben nicht mehr so nutzbar ist.
Für Kritik sorgt auch, dass der Lärmschutz in den Häusern oft von innen angebracht werde. So manches Zimmer werde dann so klein, dass man es gar nicht mehr wie ursprünglich geplant nutzen könne. Man fühle sich von der Flughafengesellschaft über den Tisch gezogen, sagt Dorn, als das Mikrofon schon aus ist. Die Flughafengesellschaft der Hauptstadtregion kann mit den Vorwürfen wenig anfangen. 770 Millionen Euro würden zur Verfügung stehen. 20.000 Bescheide hätte man bereits erteilt und man könne weiterhin bis 2025 Anträge auf Schallschutz stellen, bestätigte erst kürzlich Flughafenchef Lütke Dahldrup in einem Hintergrundgespräch.
Soweit zum Lärmschutz am BER. Wer spart, bekommt kaum noch Zinsen. Manchmal müssen Sparer sogar dafür zahlen, dass eine Bank ihr Geld aufbewahrt. Da müssten im Gegenzug doch auch die Gebühren dafür runtergehen, wenn ein Kunde sein Konto überzieht. Weit gefehlt. Die Dispozinsen bleiben hoch, bei knapp 10% im Schnitt. Es gibt eine neue Untersuchung dazu. Brigitte Scholtes.
Das zeigt eine Auswertung der Bürgerbewegung Finanzwende. In deren Auftrag sammelte die FMH-Finanzberatung Anfang Oktober die Daten von 1.240 Banken mit 3.400 Kontomodellen. Die Höhe der Dispozinsen ist Verbraucherschützern seit Jahren ein Ärgernis. 10% und mehr, das sei zu viel, sagt Julian Merzbacher, bei Finanzwende für den Verbraucherschutz zuständig. Gerade in der Corona-Krise wäre es angemessen, wenn die Kreditinstitute sich etwas zurückhielten.
Es gab einzelne Institute, die aufgrund von Corona für ihre Kundschaft zwischenzeitlich die Dispozinsen gesenkt hatten. Diese Institute sind schon wieder zu den Ausgangszinsen zurückgekehrt, ganz nach dem Motto, als wäre die Krise vorbei. Leider erleben wir gerade draußen genau das Gegenteil. Was man aber auch dazu sagen muss, dass viele Institute überhaupt nicht auf die Corona-Krise reagiert haben.
Mehr als die Hälfte der Banken verlangte einen zweistelligen Zinssatz. Spitzenreiter der jüngsten Erhebung ist die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost mit 13,75%. 6 der 10 teuersten Banken stammen aus Bayern. Dispo-Kredite könnten von den Kunden besonders kurzfristig genutzt werden und steigerten ihre finanzielle Flexibilität, heißt es in einer Antwort der deutschen Kreditwirtschaft auf Anfrage des Deutschlandfunk. Diese kurzfristige Nutzungsmöglichkeit spiegele sich folglich auch in höheren Zinsen im Vergleich beispielsweise zu Ratenkrediten wider. Dispo-Kredite zum Girokonto sollte man nur ausnahmsweise und für kurze Zeit in Anspruch nehmen. Ratenkredite seien die bessere und billigere Lösung, sagen auch Verbraucherschützer. Doch viele Menschen seien eben gerade in einer Ausnahmesituation, meint Julian Merzbacher.
Wir erleben es gerade auch im Bekanntenkreis oder auch teilweise selbst am eigenen Leib, wie schnell Aufträge wegbrechen können, wie schnell man auf Kurzarbeit umgestellt wird, wie schnell auch tatsächlich Arbeitsplätze abgebaut werden. Wir haben gerade 500.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Und da sagen wir, die Banken müssen an der Stelle zur Lösung beitragen, zur Lösung der Probleme, die Leute jetzt da draußen kurzfristig haben und nicht mit überteuerten Dispozinsen noch den Reibach machen.
Der Finanzwende-Experte bezieht sich dabei auf wiederholte Äußerungen etwa von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, sowie hier Anfang September auf einem Bankenkongress.
Anders als in der Finanzkrise vor 12 Jahren waren wir Banken in dieser ersten Phase der Corona-Pandemie Teil der Lösung und nicht das Problem.
Konzertiert die Dispozinsen zu senken, scheint den Banken jedenfalls nicht Teil der Lösung. Es gibt jedoch auch einige wenige Banken, die Dispozinsen von unter 7% oder unter bestimmten Bedingungen sogar gar keine Überziehungszinsen verlangen. Die aber bleiben die große Ausnahme.
Sagt Brigitte Scholtes. Haben Sie schon mal den Stromanbieter gewechselt? Viele tun es. Offenbar so viele, dass Strom- und Gasunternehmen Sie auf dem Kieker haben. Sie wollen solche Kunden nicht, die häufig wechseln. Die Auskunftei Schufa könnte Ihnen die Vertragsdaten liefern, mit deren Hilfe die Energieanbieter dann sagen können, nee, den Kunden lieber nicht. Ist das so in Ordnung? Darüber beraten heute die Datenschützer von Bund und Ländern. Peter Hornung.
Wer häufig seinen Strom- oder Gasanbieter wechselt und dabei attraktive Prämien einsteckt, ist bei den Energieversorgern unbeliebt. Die Schufa und die Münchner Auskunftei Griffbürgel haben nun Datenbanken entwickelt, mit deren Hilfe sich wechselfreudige Kunden erkennen ließen. Ob solche branchenweiten Datensammlungen aber rechtlich zulässig sind, darüber wollen die Datenschutzbehörden ab heute beraten. Die hessische Behörde ist dafür. Energieversorger seien unter starkem wirtschaftlichem Druck, verstärkt durch Wechselportale im Internet. Deshalb hätten sie ein berechtigtes Interesse an einer solchen Datenbank mit allen Kunden. Vertreter 5 weiterer Bundesländer hatten sich dagegen ablehnend geäußert. Verbraucherschützer warnen davor, dass künftig derjenige systematisch als Neukunde abgelehnt werden könnte, der nichts anderes mache, als seine Verbraucherrechte auf dem liberalisierten Gas- und Strommarkt zu nutzen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jeder zweite von uns führt inzwischen sein Konto online. Viele haben aber noch Bedenken. Zu Unrecht findet die Stiftung Warentest und gibt Tipps darauf, dafür, wie der Umstieg von der Filiale zum PC gelingen kann. Dieter Nürnberger.
Zugegeben, bislang scheint Online-Banking auch eine Generationenfrage zu sein. Zumindest nutzen nur rund 30% der über 60-Jährigen den Computer für ihre Bankgeschäfte. Die Jüngeren sind da deutlich aktiver. Und da das Filialsterben im Bankensektor ohnehin weitergehen wird, sei es Zeit umzudenken, sagt Kerstin Backofen, Finanzexpertin bei der Stiftung Warentest.
Nach unserer Einschätzung muss man kein Technikfreak sein, um Online-Banking machen zu können. Vielleicht braucht man auch ein bisschen Wissen darüber, wie man seinen PC sicher macht vor Angriffen. Aber auch das ist mittlerweile sehr automatisiert, sodass auch sehr niederschwellig der Einstieg auch für Online-Banking eigentlich gelingen kann.
Über 90% der Haushalte in Deutschland haben einen Computer. Somit seien entsprechende Grundkenntnisse der Nutzung meist längst vorhanden. Wer noch unsicher ist, könne durchaus Informationsveranstaltungen bei Vereinen, Volkshochschulen oder eventuell auch bei Banken vor Ort besuchen. Bei der Umstellung auf ein Online-Konto bieten die Banken brauchbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die Anmeldung ist jedoch durch EU-Recht etwas komplizierter geworden. Nutzer müssen sich mit der Zwei-Faktor-Methode identifizieren. Ein Passwort allein reicht nicht aus. Der Nutzer muss sich durch einen weiteren Faktor, etwa ein registriertes Mobiltelefon, ausweisen können. Die meisten Vorbehalte gegen Online-Banking betreffen die Sicherheit. 100% Sicherheit sei nie möglich, so die Warentester. Der Computernutzer selbst könne aber zur Optimierung beitragen.
Dass man eine Firewall und Virenschutzprogramme installiert, dass man seine Browserprogramme aktuell hält und dass man auch mit einem gesunden Menschenverstand vor dem PC sitzt und immer dann, wenn etwas anders verläuft, als man es gewohnt ist, dass man dann lieber den Vorgang abbricht oder eben gleich bei seiner Bank anruft und schildert, was einem passiert ist und nachfragt, ob das richtig ist.
Vertrauliche Informationen wie Passwörter oder Bankdaten sollten zudem niemals per E-Mail weitergeleitet werden. Ein zweiter wichtiger Aspekt, über Online-Banking nachzudenken, die Kosten. Eine aktuelle Untersuchung der Warentester zeigt, dass es weiterhin Gratiskonten gibt. Voraussetzung sei allerdings die Online-Nutzung. Auch erhöhten derzeit einige Banken ihre Gebühren.
Ein Girokonto online zu führen, ist in jedem Fall kostengünstiger als ein Konto, was ich per Filiale oder mit besonderen Zusatzleistungen führe.
Nutzer, die ihr Konto online führen, können zudem rund um die Uhr auf fast alle Dienstleistungen in einer Filiale zugreifen, Rechnungen überweisen, Daueraufträge einrichten und ändern, Kontoauszüge ausdrucken. Und damit der Überblick nicht verloren geht, gibt es kostenlose Zusatzfunktionen wie ein digitales Haushaltsbuch. Und für all jene, die dem Online-Banking weiterhin kritisch gegenüberstehen, gäbe es ja auch noch Telefonbanking, so die Warentester. Auch hier stünden fast alle Bankdienstleistungen zur Verfügung, unabhängig von den Öffnungszeiten der Bankfilialen. Kerstin Backofen.
Das funktioniert auch, wenn man keinen PC und keine Internetverbindung hat. Und da lernt man vielleicht auch, dass es gar nicht so schwer ist, ein Konto zu führen, wenn ich nicht in die Filiale gehe, und ist vielleicht auch der Einstieg für Online-Banking dann später mal.
Das war der Verbrauchertipp in Umwelt und Verbraucher. Nach uns folgen die Informationen am Mittag mit Sandra Schulz. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag.